Jesus, ich möchte dir danken heute Morgen, dass wir hier sein dürfen. Ich möchte dir danken dafür, dass wir hören können von dir. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest für das Thema, was wir heute besprechen wollen. Wir wollen von dir lernen und du sollst derjenige sein, der uns lehrt. Amen. Freigeben. Der beste Finanzbeamte Frankfurts. Das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Und das stimmt auch nicht, aber danke. Ich muss sagen, ich war schon ein bisschen überrascht, als wir so im Predigtteam zusammensetzen und so die Themen ausgemacht hatten. Und dann waren alle sich völlig sicher, dass ich dieses Thema machen muss. Weil eigentlich denkt man ja eher, dass ein Finanzbeamter vom Grundsatz her eher Kompetenzen im Nehmen hat und nicht unbedingt im Geben. Aber gut, es war so ein bisschen wie damals, als ich noch Zeltlager gemacht hatte. Da hatten wir mal so ein Ritterzeltlager gemacht mit Robin Hood und da waren alle sich völlig sicher, dass ich der Sheriff von Nottingham bin. Es ist eine blöde Rolle. Also falls euch mal jemand fragt, sollte man lieber nicht machen. Aber, Spaß beiseite, jetzt wird's ernst. Geld und Besitz, das ist ein wichtiges Thema. Und zwar für jeden von uns. Egal wie unterschiedlich wir auch sein müssen, alle von uns beschäftigt in irgendeiner Form Geld. Und übrigens, wenn ich im Folgenden von Geld rede, geht es immer um Geld und Besitz, weil das sind austauschbare Sachen. Und du kannst dich, egal wie du es auch möchtest, nicht um das Thema Geld herumdrücken, weil du jeden Tag entscheiden musst, wie du es ausgibst und was du tust, um es zu bekommen. In der Predigtreihe an sich geht es ja um das Thema Freiheit. Um die Freiheit, die wir in Jesus haben und die Freiheit, die Jesus uns schenkt und wie sich die auf unser Leben auswirkt. Und wir wollen heute zusammen herausfinden, was Geld mit Freiheit und mit Geben zu tun hat. Also die göttliche Perspektive für den Umgang mit deinem Geld. Und immer, wenn wir herausfinden wollen, was Gott zu irgendeiner Sache denkt, ist es ganz gut, wenn man mal die Bibel aufschlägt, weil er hat sie uns geschrieben, damit wir wissen, was er über Themen denkt und damit wir wissen, wie er ist. Ja, und was sind nun die biblischen Aussagen zu Geld und Besitz? So bin ich an diese Predigt herangegangen und ich habe dann festgestellt, es gibt unglaublich viele Stellen in der Bibel, die sich mit Geld beschäftigen. So viele, dass ich wahrscheinlich nicht mal alle vorlesen könnte in dieser Predigt. Und man muss sich auf irgendwas beschränken. Ich mache mal so ein paar Beispiele mit euch. Kennt ihr die? Also wir fangen mal an mit Lukas 18, Vers 22 und 23. Und da kommt ein Mann zu Jesus und fragt ihn, was er tun muss, um in den Himmel zu kommen. Und dann sagt er alle möglichen Sachen, die er schon kennt. Und dann sagt Jesus einen Satz, und den lese ich euch jetzt vor. Eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Als er das hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Oder ein weiterer Vers, auch sehr bekannt, Matthäus 6, Vers 24, da sagt Jesus, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wenn du jetzt nicht weißt, was der Mammon ist, das ist so der Fachbegriff für Geld und Besitz. Also ihr könnt nicht Gott dienen und dem Geld oder Besitz. Oder um mal was aus dem Alten Testament zu machen, Sprüche 11, Vers 28, da heißt es, wer auf seinen Reichtum vertraut, der wird fallen, aber wie Laub werden die Gerechten sprossen. Jetzt möchte ich gerne mal kurz von euch ein Handzeichen haben. Wer hat wenigstens einen von diesen Versen schon mal gehört? Alle, dachte ich mir. Das waren ja jetzt eher so die Stellen, die waren vor Geld, Macht, Besitz und Reichtum. Aber es gibt noch so ein paar andere, die man irgendwie seltener vorliest. Sprüche 22, Vers 4. Der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Oder 5. Mose 8, Vers 18, da heißt es, sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist's, der die Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf das er hielte seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Und jetzt mal bitte Handzeichen, wer von euch hat wenigstens einen dieser Verse schon mal gehört? Ah, ihr merkt, das ist schon noch nicht mal mehr die Hälfte. Auf der einen Seite soll ich alles weggeben, was ich habe. Auf der anderen Seite ist es aber ein Geschenk Gottes, wenn ich Reichtum bekomme. Wie passt das zusammen? Passt es überhaupt zusammen? Ich glaube, dass es sehr gut zusammenpasst. weil wir eine wichtige Sache für unser Leben lernen müssen, und das ist die, dass Gott kein Gott des 0815-Programms ist. Also, dass er ein Programm auflegt und du musst das machen, ob das jetzt zu dir passt oder ob das nicht zu dir passt, egal wie es dir geht, wie du bist, sondern Gottes Lösung für dich, Gottes Hilfe für dich, die ist immer individuell. Und deswegen finden wir auch beides in der Bibel, weil beides was mit dem Umgang von Geld zu tun hat. Und ich möchte heute Morgen mit euch anhand von 4 Fragen der Frage nachgehen, wie wir gut mit Geld umgehen. Und diese 4 Fragen sind: Erstens, wann sind Geld und Besitz gut für dich? Zweitens, wann sind Geld und Besitz schlecht für dich? Drittens, vertraust du Jesus? Und viertens, investierst du schon oder klammerst du noch? Die erste Frage: Wann sind also Geld und Besitz gut für dich? Und wenn ich so ehrlich bin und mal in mich reingeschaut habe, muss ich doch sagen, dass ich Geld vom Grundsatz her bisher so aus geistlicher Sicht eigentlich immer als was Gefährliches, als was Schlechtes, als was tendenziell Problematisches gesehen habe. Das ist jetzt nicht so, dass das bei uns zu Hause gesagt wurde oder so, oder dass mir das jemand bewusst eingeredet hätte oder so, sondern das ist so mein unterschwelliges Gefühl immer gewesen. Und wenn ich in die Bibel schaue, ich habe ja vorhin schon mal so ein paar Stellen gelesen, es gibt aber noch viel mehr dazu, dann könnte man das tatsächlich ableiten aus dem, was so im Neuen Testament steht. Und gerade Jesus selbst, der warnt sehr oft vor Geld und vor der Macht des Geldes und dass sie uns in Besitz nehmen kann. Und die positiven Stellen zu Reichtum und Geld, die findet man eigentlich nahezu ausschließlich im Alten Testament. Und man könnte ja daraus jetzt folgern, okay, das hat Jesus jetzt quasi annulliert, der hat das überschrieben, das war im Alten Testament noch gut, im Neuen Testament war es schlecht. Das glaube ich aber nicht. Weil tendenziell wertschätzt Jesus immer das Alte Testament. Und in Vorbereitung auf diese Predigt ist mir das erste Mal wirklich deutlich geworden, Gott liebt das Materielle. Das ist ein Satz, den ich noch nie gehört habe. Vielleicht werde ich auch dafür irgendwann gesteinigt, keine Ahnung. Aber ich sage Ihnen nochmal, Gott liebt das Materielle. Das hört sich komisch an, ist aber so. Wie komme ich darauf? Ich komme darauf, weil Gott diese Erde, uns, alles, was darin ist, bewusst als Materie geschaffen hat. Und als er damit fertig war, was sagt er? Ein Satz. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Was macht er mit den Menschen, die er auch geschaffen hat in diesem Zug? Er schafft sie nach seinem Bild. Und was macht er? Was ist ihre Aufgabe im Garten Eden? Sie sind nicht die Wärter des Garten Edens, die Aufpasser des Garten Edens, die mal schauen, dass kein Tier das andere frisst oder was weiß ich, keine Ahnung. Nee, das ist nicht die Aufgabe, sondern die Aufgabe ist die eines Gärtners. Sie sollen was draus machen, das ist die Aufgabe, die er ihnen gibt. Macht was draus, macht was aus dieser Erde. Und er gibt ihnen etwas dazu, nämlich eine Art Schöpfungskraft. Ist dir schon mal aufgefallen, welche Dinge Gott alle nicht geschaffen hat? Das ist nämlich mal eine interessante Frage. Wir lernen, wir hören, Gott hat die Welt geschaffen und das stimmt ja sicherlich auch. Aber was hat er alles nicht geschaffen? Er hat zum Beispiel nicht Musik geschaffen. Er hat auch nicht das Rad geschaffen. Er hat auch keine Autos gemacht. Und auch keine Computer. Das sind alles Dinge, die haben Menschen geschaffen. Und als ich mal überlegt habe, wo ist mir das deutlich geworden, die Schöpfungskraft des Menschen so in letzter Zeit, ist mir eine Sache in den Sinn gekommen und die zeige ich euch jetzt mal. Eine Sache, die Menschen geschaffen haben. Bohrmaschinen. Ja? Das ist meine neue Bohrmaschine. Ich zeige sie euch, weil sie ist so cool. Sie hat sogar hier so einen Griff, ja, Schlagbohrmaschine, kann man drauf machen. Und die habe ich mir gekauft, weil ich habe vorher mir immer eine von meinem Vater ausgeliehen und die war nicht so gut. Ist auch eine Makita gewesen, aber das hier ist die neue Makita, die habe ich mir gekauft, weil ich dachte, ich will endlich so eine richtig gute Schlagbohrmaschine haben und mit der kannst du Löcher in Wände bohren, das glaubst du nicht. Also faszinierend, ich wollte es eigentlich erst anmachen, aber der Sound, der ist in dem Hauraum, geht der unter, also das muss man anders machen. Wie gesagt, also diese Bohrmaschine, die ist ein Meisterwerk der Ingenieurskunst des Menschen. Und nur 20 Jahre, nachdem mein Vater seine Bohrmaschine gekauft hat, ist diese Bohrmaschine viel kräftiger. Sie geht durch die Wände, als ob sie Butter wären. Faszinierend, was Menschen alles schaffen können. Und Gott hat den Menschen dieses Potenzial gegeben, etwas erschaffen zu können. Natürlich haben wir nicht die Schöpfungskraft Gottes, wir können kein Leben erschaffen, ja, das können wir nicht, aber wir können Dinge erschaffen. Das ist weniger als Gott kann, aber es ist nicht wenig. Und deswegen möchte ich mal festhalten, etwas zum Laufen zu bringen, aus unseren Ressourcen, die Gott in uns gelegt hat, etwas zu machen, das ist grundsätzlich erstmal was Gutes. Es entspringt der Veranlagung und dem Potenzial, was Gott in uns hineingelegt hat. Und er hat es nicht umsonst in uns hineingelegt. Und in diesem Sinne ist es auch etwas sehr Gutes, wenn Gott Erfolg dazu gibt. Wenn der Plan funktioniert, wie es früher in der Fernsehserie mal hieß. Die hat immer gesagt, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ja? Das ist was Schönes. Ich möchte aber auch deutlich sagen, es ist nicht immer ein Segen, wenn du zu Reichtum kommst. Und materieller Wohlstand ist auch ganz sicher nicht die einzige Form, die Gottes Segen annehmen kann. Da gibt es zwar wenige in Deutschland, die das jetzt so vertreten würden, aber ich möchte es ganz klar sagen, so etwas wie ein Wohlstandsevangelium, also ein System, wonach ein Christ immer materiell gesegnet sein muss, das gibt es in der Bibel nicht. Weder im Alten Testament und ganz sicher nicht im Neuen Testament. Das ist eine Irrlehre. Und auf die Frage, wann Geld und Besitz gut ist für dich, für mich, möchte ich mit einem Vers aus den Sprüchen antworten. Da bittet Salomo: Falschheit und Lüge lass ferne von mir sein, Armut und Reichtum gib mir nicht. Lass mich aber meinen Teil Speise dahin nehmen, das du mir beschieden hast. Ich könnte sonst, wenn ich zu satt würde, verleugnen und sagen, wer ist der Herr? Oder wenn ich zu arm würde, könnte ich stehlen und mich an dem Namen Gottes vergreifen. Reichtum und Besitz sind gut für mich, solange ich weiß, dass ich alles von Gott bekomme und das rechte Maß halten kann. Solange ich nicht anfange, dass mich das Geld und der Besitz beherrscht. Ja, und deswegen gibt es auch die anderen Stellen in der Bibel, weil das nämlich passieren kann. Da sehen wir, dass Jesus sagt, ja, eins fehlt dir noch, verkaufe alles und folge mir nach. Es ging um nicht weniger als alles. Woher kommt das? Es kommt daher, dass der Mensch aus jeder noch so guten Sache etwas Schlechtes machen kann. Jetzt könnte man lange diskutieren, ob Geld und Besitz grundsätzlich gut sind. Ich glaube wahrscheinlich, sie sind eher neutral. Aber wenn wir aus etwas Gutem was Schlechtes machen können, dann können wir ganz sicher auch aus was Neutralem was Schlechtes machen. Und das ist gar keine große Erkenntnis, da brauchen wir nur ein bisschen um uns rumgucken, in unser eigenes Leben schauen, die Leute, mit denen wir vielleicht was zu tun haben. Und da wirst du feststellen, Geld kann zu einem großen Problem werden im Leben. Und wann ist das so? Wann sind Geld und Besitz schlecht für dich? Und ich möchte dich heute Morgen einladen, diese Frage nicht nur abstrakt zu stellen, sondern persönlich. Ist mein Umgang, ist dein Umgang mit Geld gut oder schlecht? Und ich habe mir so überlegt, man sollte immer so ein bisschen auf die Symptome schauen. Symptome können einem zeigen, ob man da ein Problem hat. Und ein Symptom könnte sein, machst du dir um Geld Sorgen. Das kann zum Beispiel dann passieren, wenn du wenig Geld hast und dir ständig Sorgen machst, wie soll ich über diesen Monat kommen? Wie soll ich meine Schulden bezahlen? Und wenn das so ist, dann nimm dir diese Sorgen die Freiheit, die du eigentlich haben solltest und zu der du eigentlich auch bestimmt bist. Oder vielleicht hast du viel Geld und du machst dir ständig Sorgen darüber, dass du es wieder verlieren könntest. Dass du irgendeinen Fehler machst und alles ist weg, du hast dich falsch entschieden, deine Firma geht um, du verlierst alles, was du hast. Und auch da fängt an, dein ganzes Denken sich immer nur um das Geld zu drehen. Das ist schlecht für dich. Und in diesem sorgenvollen Umfang mit Geld, da liegt eigentlich ein großes Misstrauen gegenüber Gott. Ein großes Misstrauen gegenüber Gott, dass er für dich sorgen wird. Vielleicht benutzt du dein Geld aber auch, um dir Einfluss zu sichern. Du hast den Eindruck, ohne mein Geld wäre ich doch bedeutungslos. Niemand würde mir zuhören, wenn ich kein Geld hätte. Nur durch mein Geld bin ich ein geschätzter und wertvoller Mensch. Und auch das macht dich unfrei. Hier kommt auch wieder ein tiefer Zweifel gegenüber Gottes Liebe zum Ausdruck. Ich bin nur geliebt, wenn ich etwas habe, wenn ich Geld habe. Oder vielleicht hast du auch den Pfad verlassen, wo du für andere Menschen da bist und mit deinem Geld, da willst du einfach nur andere Menschen manipulieren oder sie kaufen, die Freundschaft kaufen. Und das wird auch nicht funktionieren. Und du wirst unfrei werden unter dieser Last des Geldes. Es kann aber auch in einer scheinbar frommen Variante das geben, dass du sagst, ich gebe mein Geld, ich spende es, ich gebe viel Geld in irgendwelche christlichen Projekte oder in, ja, und Gott muss das jetzt fördern. Deswegen werde ich nur mit Freude durchs Leben gehen, es wird keine Krankheit geben, es wird nichts passieren, weil ich habe ja sozusagen mir das eingekauft von Gott. Auch das ist etwas, dass sich dein Geld frisst und dass du nicht mehr frei bist, weil dieses Verhältnis gibt es nicht. Und mal ganz ehrlich, wer glaubt von euch, dass er den Schöpfer dieser Welt, der das hier alles machen konnte, dass er den kaufen kann? Das wird nicht funktionieren. Natürlich sagt man das nicht so offen, wird sich jetzt keiner hinstellen und sagen, genau das ist meine Theologie, ich gebe viel Geld für christliche Zwecke und dann muss Gott mich fördern. Aber prüf dich mal selbst, ob es nicht manchmal doch in dir mitschwingt. Und wenn dieser Gedanke in dir mitschwingt, dann hast du ein Geldproblem. Und diese Liste, die ließe sich jetzt noch beliebig lang verlängern. Also ich habe da angefangen und habe immer mehr und habe dann gedacht, rede ich hier nur von Symptomen, die schlechtes Geld machen kann. Aber diesen ganzen Symptomen, denen ist ein Grund gleich. Diese Symptome, die sind alle eine Folge davon, dass Jesus von dem Platz verdrängt wird, der rechtmäßige Platz in deinem Leben ist, wenn du Jesus nachfolgst. Und was ist der rechtmäßige Platz von Jesus in deinem Leben? Der Chefsessel. Der Chefsessel ist der richtige Platz. Als Christ zu leben, das bedeutet, Jesus die oberste Autorität über mein Leben zu geben und ihm in der Kraft des Heiligen Geistes nachzufolgen. Und in dieser Frage der Autorität, da gibt es keine Kompromisse von Jesus. Ob du dich Jesus unterstellst, ist eine freiwillige Angelegenheit. Da zwingt er dich nicht zu. Aber er will dich ganz und nicht teilweise. Es gibt ein Ja, es gibt ein Nein, aber es gibt kein Teilweise. Und die Wahrheit ist, vielleicht hast du schon mal vom Zehnten gehört, ja? So 10% gibt es in der Bibel so eine Stelle, wo er sagt, das ist ein gutes Maß, was man spendet. Da sage ich dir ganz ehrlich, das ist Gott viel zu wenig. 10% kannst du vergessen. Er will alles. Er will dein Haus, dein Auto, deinen Körper und ganz vor allem dein Herz. Drunter macht er es nicht. Und wenn der Herr Jesus, der Herr in deinem, in meinem Leben ist, dann ist er auch der Herr des Geldes. Und ich kann Jesus nicht mein Leben geben, aber mein Geld zurückhalten. Das geht nicht. Und daraus folgt letztlich die dritte Frage. Vertraust du Jesus? Vertraust du Jesus so weit, dass du ihm auch bereit bist, dein Geld zu geben? Möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe vor 11 Jahren meine Frau geheiratet und ich hatte dabei sehr gute Gefühle. Wir waren beim Standesamt und ich hatte überhaupt kein Problem, da mein Ich will zu sagen und meine Unterschrift zu leisten, kein Problem. Danach hatten wir einen Gottesdienst, super Gottesdienst. Ich hatte überhaupt kein Problem, mein Versprechen dazugeben. Das anschließende Fest war toll, Hochzeitsreise top. Und wisst ihr, weil mir das erste Mal mulmig wurde, als wir nach unserer Hochzeitsreise nach Hause gekommen sind und auf die Bank gegangen sind. Ich kann heute frei reden, meine Frau muss arbeiten. Aber Spaß beiseite. Sie hört meine Predigten immer zuerst und sie hat gesagt, dass ich das erzählen darf. Und sie hat sogar gesagt, dass ich ruhig erzählen könnte, dass sie nichts gehabt hätte. Ich hatte aber schon was. Jetzt auch keine Reichtümer, jetzt keine Firmenbeteiligung in unglaublicher Höhe oder so, aber für mich war es viel damals so. Und ich hatte ein paar Jahre schon gearbeitet und ich hatte von der Oma was gekriegt und so. Ja, und wir hatten jetzt, bevor wir geheiratet haben, haben wir gemeinsame Kasse vereinbart. Und ich war ja auch sogar noch derjenige, der das vorgeschlagen hat, weil ich es auch für sinnvoll halte. Und wie dem auch sei, wir saßen in der Bank und der druckte diese Formulare aus, die wir unterschreiben sollten, wo halt dann Nina als Miteinhaberin auf allen meinen Konten eingetragen wurde. Und da wurde es mir mulmig. Und ich habe so innerlich gedacht, ist das wirklich eine gute Idee? Und vorher war mir das total klar, dass das eine super Idee ist. Aber als ich die Unterschrift leisten sollte, da hatte ich wirklich richtig massiven inneren Widerstand. Ich habe ihn überwunden. Sie hat es nicht gemerkt. Ich habe es unterschrieben. Und es hat mich im wahrsten Sinne etwas gekostet, dass ich das getan habe. Aber ich habe dafür auch was bekommen. Und meine Frau, die war das total wert, dass ich das gemacht habe. Ich erzähle die Geschichte übrigens nicht, weil ich der Meinung bin, dass gemeinsame Kasse für alle Ehepaare die richtige Form des gemeinsamen Wirtschaftens ist. Das möchte ich dazu sagen. Es spricht zwar viel dafür aus meiner Sicht, und für Nina und mich war es auf jeden Fall auch richtig. Es gibt aber auch Situationen, in denen es andere Modelle gibt, die besser sind. Das möchte ich hier auch gesagt haben. Und Gottes Plan für uns ist individuell, er ist nicht 0815. Aber ich weiß eine Sache, hätte ich mein Geld zurückgehalten, dann hätte ich mich nicht voll und ganz in diese Ehe investiert. Also ich rede von mir, ich. Ja? Und das wäre sicherlich falsch gewesen. Eine Ehe, die benötigt die vollständige Investition von zwei Menschen. Und so ist es auch mit dem Christsein. Ich kann Jesus nicht mein Leben geben, aber das Geld zurückhalten. Und das mag wehtun. Wenn du merkst, da habe ich einen wunden Punkt, dann mag das wehtun. Und ehrlich gesagt, es darf auch wehtun. Es ist sogar so, je mehr es dir wehtut, desto deutlicher kannst du erkennen, woran dein Herz hängt. Und desto wichtiger ist es, dass du diesen inneren Widerstand überwindest und in eine andere Sicht kommst und Jesus die Autorität auch über dein Geld gibst. Und ich habe gute Neuigkeiten für dich. Also durch meine Unterschrift, ich bin nicht pleite gegangen. Sie hat nicht einfach all mein Geld aus dem Fenster geworfen. Gut, im Detail hätte ich vielleicht die ein oder andere Anschaffung dann nicht getätigt. Oder auch doch getätigt, keine Ahnung. Aber alles in allem, das kann ich wirklich sagen, sind wir zusammen gut gefahren über die Jahre. Und noch besser ist es bei Jesus. Er missbraucht dein Vertrauen nicht. Du kannst ihm die Autorität über dein Geld geben, und du wirst trotzdem genug haben. Und das ist die Frage. Vertraust du Jesus, dass er dir genug gibt? Es gibt sehr viele Christen in dieser Welt und sogar in dieser Gemeinde, die darüber erzählen können. Was passiert, wenn man Jesus vertraut? Einer ist Wolfgang Barke. Ich habe mich mit ihm mal vor schon längerer Zeit darüber unterhalten. Ich habe ihn auch gefragt, ob ich das heute erzählen darf, wer es mir erlaubt. Und wenn du mal wissen willst, wie es ist, wie sich's anfühlt, wenn man als Leiter eines christlichen Werks 80.000 D-Mark damals noch in ein Projekt investiert, obwohl man nur noch 92.000 auf dem Konto hat und man bald Gehälter bezahlen muss, dann sprich ihn mal an. Was in einem vorgeht, ob man Angst hat, wie man sich fühlt und was dann passiert, wenn man diesen Weg geht. Frag ihn nach dem Gottesdienst, er hat sich bereit erklärt, er steht draußen, du kannst ihn ansprechen. Was passiert, wenn du Gott auch über dein Geld bestimmen lässt? Du gibst Jesus alles und er macht Folgendes. Er setzt dich zum Verwalter seines Geldes ein. Du sollst das Geld für ihn investieren. Und das ist meine letzte Frage. Investierst du schon oder klammerst du noch? Bist du in einem Zustand, wo du dir dessen bewusst bist? Du bist der Verwalter des Geldes, was Jesus dir anvertraut hast, und du sollst es investieren. Du sollst nicht daran klammern und es zu deinem Götzen machen, sondern du sollst es investieren. Und da geht es um die Frage auch der Rendite. Was Rendite ist, wenn du in der Wirtschaft arbeitest, weißt du es schon. Wenn nicht, dann erkläre ich es dir. Wenn jemand eine Geschäftsidee hat, soll vorkommen, aber kein Geld, soll auch vorkommen, dann sucht er sich einen Investor. Und der Investor, der gibt ihm das Geld und als Gegenleistung für das Geld, was der Investor in das Unternehmen steckt, bekommt er eine Beteiligung am Erfolg des Unternehmens. Und diese Beteiligung am Erfolg des Unternehmens ist die Rendite. Die Rendite kann positiv sein, kann aber auch negativ sein. Und wenn man ein Investment macht, dann sollte man sich immer fragen, wie hoch ist die Rendite, was ist der mögliche Ertrag also und wie hoch ist das Risiko. Ist auch klar, je mehr Risiko, desto mehr meistens Renditechance, muss man sich halt dann überlegen. Und Jesus selbst war unglaublich renditeorientiert. Würde man ja gar nicht denken, wo er auch so viel vom Geld gewarnt hat. Aber er sagt in der Bergpredigt einen Satz, der die Renditeorientierung zum Ausdruck bringt. Und das ist Matthäus 6, Vers 20. Oh, die habe ich alle übersprungen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Das ist die Renditeorientierung von Jesus. Worein investierst du das Geld, das du verwalten darfst? In Investments mit oder ohne Ewigkeitsrendite? Es wird natürlich immer eine Mischung sein. Und bitte fang nicht an, das krampfhaft zu tun. Ja? Es schließt durchaus auch ein, dass man sich mal was gönnen darf. Eine Bohrmaschine, was auch immer. Weil Jesus ist überhaupt nicht kleinlich. Ja? Überhaupt nicht. Das ist ein Wesenszug, der ist ihm völlig fremd. Er ist großzügig und er gönnt dir auch was. Und du darfst mit dem Geld, was du in seinem Auftrag verwaltest, auch mal was für dich tun. Und wir lesen ja auch selbst von Jesus, dass er gerne an Feiern teilgenommen hat, dass er gerne auch das Leben genossen hat. Das ist okay. Aber die andere Seite stimmt auch. Die besten Investments, das sind die mit einer Ewigkeitsrendite. Etwas, was eine Wirkung hat über dieses Leben hinaus. Und welche du da eingehst, das ist deine Entscheidung, das ist dein Auftrag als Verwalter. Gehe ich hin, werde ich vielleicht Pate für Afrika, für ein Kind in Afrika bei Compassion oder World Vision? Oder vielleicht, wo ist das beste Investment mit dem Geld, was Jesus mir anvertraut hat? Für wie sinnvoll halte ich die Arbeit in der Gemeinde? Was sollte ich da hingeben? Das sind Fragen, die musst du dir stellen, die darfst du beantworten. Du darfst die beantworten. Und da sollst du und da darfst du auch Fragen stellen. Das ist ja logisch. Jeder, der investiert, der stellt sich die Frage, macht es Sinn, worin ich investiere? Und das solltest du dir auch, diese Frage solltest du dir auch stellen. Vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, oder hat er aber lang gebraucht, bis er zu dem schlechten Gewissen kommt und zwischen dem, ich soll mehr spenden und so. Das habe ich gar nicht vor. Wir als Gemeinde wollen dir überhaupt keinen Druck machen. Und ich sage mal einen riskanten Satz. Diese Gemeinde möchte nur Geld von dir, das du gerne und freiwillig gibst. Wenn du Druck spürst, dann behalt's lieber. Und ich will jetzt nicht so tun, als stünde ich da völlig über den Finanzen der Gemeinde. Das ist schon immer ein spannendes Gefühl, auch für jemanden, für uns in der Gemeindeleitung und für viele andere, die noch dran mitarbeiten, ob es reicht, ob es genug ist. Aber wir dürfen auch sagen, es hat immer gereicht und es war immer gut und Gott hat für uns gesorgt. Und an dieser Stelle möchte ich auch allen danken, die bisher da gegeben haben, weil ich glaube, dass das Geld hier in der Gemeinde wirklich gut auch eingesetzt ist. Aber bevor wir Druck ausüben und bevor wir anfangen, Leuten hier Geld aus der Tasche zu pressen, da hören wir lieber mit ein paar Sachen auf oder machen irgendwas weniger. Weil das kann nicht die Lösung sein. Und ich möchte es auch nochmal sagen, bei uns ist das so, dass weder die Pastoren noch die übrigen Mitglieder der Gemeindeleitung oder Mitglieder wissen, wie hoch einzelne Leute Spenden geleistet haben. Das bleibt exklusiv im Finanzteam und nur die wissen darüber Bescheid. Und ich finde das eine total sinnvolle Regelung und total hilfreiche Regelung, weil es allen, die in der Gemeinde mitarbeiten, ermöglicht, den Menschen zu sehen und nicht das Geld, was ein Mensch hat. Und ich glaube, dass der Umgang mit Geld Teil des großen Lehrplans Gottes für uns ist. Und Gott will uns mit dem Umgang mit Geld, da möchte er uns dadurch zu großzügigen Menschen machen. Großzügige Menschen. Hast du schon mal Begegnung mit einem großzügigen Menschen gemacht? Ich finde das jedes Mal gut. Ich mag großzügige Menschen. Und ich will selber einer sein. Ich möchte mit Freude geben, nicht mit Druck. Und für dich, aber auch für mich, wünsche ich mir, dass wir mit Freude geben können und die Freiheit, die darin liegt, auch spüren können. Ich möchte mit dir zusammen erleben, wie aus dem Geld, was wir hier in der Gemeinde zusammenlegen, dass da ein gutes Investment draus wird. Ein Investment mit Ewigkeitsrendite. Dafür möchte ich gerne geben, freigeben. Amen.